Total geglückt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total geglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen Simon, der ja letzte Woche schon bei der Vorschau auf St. Pauli-Spiel dabei war. Hallo Simon.
Na, Bent.
Und zwar gar nicht letzte Woche, es ist mittlerweile schon zwei Wochen her, Länderspielpause sei Dank. Und zum anderen Rainer, der diese Saison, glaube ich, noch gar nicht zu Gast war, aber den ihr sicherlich noch aus der letzten Saison kennt. Hallo Rainer.
Hallo.
Ja, St. Pauli, Montagabendspiel, das erste Mal in dieser Saison und es geht genauso weiter, wie man das vom 1. FC Nürnberg gewohnt ist. Montagabend und der Club, das passt irgendwie nicht zusammen, 0:1. Nach einer über weite Strecken überzeugenden Leistung. Wir müssen natürlich darüber reden, wie das Ganze zustande kam, ob Michael Köllner mit seinem Plan da ja letzten Endes die richtige Vorgehensweise gewählt hatte. Wollen natürlich auch darüber sprechen, wie es bei Kevin Möwald aussieht. Verletzungen begleiten den 1. FC Nürnberg in der frühen Saisonphase doch schon wieder mehr, als uns lieb sein kann. Und dann werden wir natürlich auch vorausschauen auf das Spiel gegen den MSV Duisburg. Am Samstag ist es soweit. 4:0 hat Duisburg am vergangenen Wochenende Bielefeld geschlagen. Also da erwartet uns dann wahrscheinlich eine andere Mannschaft, als wir sie aus dem DFB-Pokal kennen. Aber wir wollen erstmal mit dem Spiel gegen St. Pauli anfangen, Rainer. Es gab ja nicht nur eine Formationsänderung, sondern auch zwei personelle Wechsel. Zum einen kam Everton zu seinem Startelfdebüt und auch Tobias Werner war das erste Mal mit von der Partie für den 1. FC Nürnberg in einem Pflichtspiel überhaupt und dann auch gleich in der Startelf. Auf der anderen Seite war dann Patrick Kammerbauer gar nicht im Kader wegen einer Blinddarm-OP. Ishak ist rausrotiert unter anderem. Waren das eine Aufstellung, die dich überrascht hat, obwohl ja Kölner in der Länderspielpause 3-4-3 hat trainieren lassen?
Ich denke mir, sagen wir es mal so, die Formation war jetzt für mich nicht verwunderlich, da er das ja schon, wie du gesagt hast, in der Länderspielpause geübt hat. Für mich war eher verwunderlich, dass Edgar Sali dann vorne als Stürmer spielt. Da hätte ich eher mit Cedric Teuchert gerechnet gehabt, aber wahrscheinlich hat es so in das Konzept besser reingepasst, dass Werner jetzt von Anfang an spielen wird. Das war mir eigentlich klar, weil wenn man so einen Spieler kauft, dann wird man den nicht gleich auf die Bank verbannen, sondern der war ja geplant als Ersatz für Kerk. Die Situation, dass Löwen dann in der Innenverteidigung spielt, das war für mich auch ein kleiner Aha-Effekt, wie ich die Aufstellung gesehen habe. Das war für mich jetzt auch verwunderlich, weil ich dachte, dass er da ihn schon wieder vorschiebt auf die 6 und dann vielleicht Behrens dafür opfert und dafür in der Innenverteidigung mit Petrak startet. Aber na gut, war jetzt so, wie er es gedacht hat.
Simon, warst du auch ein Stück weit überrascht, dass er sich dann dafür entschieden hat oder war das für dich letzten Endes die logische Konsequenz eben auch daraus resultierend, dass mit Kammerbauer ein wichtiger Spieler im defensiven Mittelfeld fehlte? Wir erinnern uns mit Kraus an das Spiel gegen Aue, wo eben ja seine Zweikampfhärte dann womöglich auch so ein bisschen abging und deswegen Aue so gut letzten Endes gegen den 1. FC Nürnberg ausgesehen hat?
Also verwundert hat mich auch eigentlich nur Sully vorne im Sturm. Ich hätte da auch mit Teuchert oder Ishak von Anfang an gerechnet. Ich fand es absolut nachvollziehbar, dass er Löwen in die Innenverteidigung zieht, weil Petrak da in der letzten Zeit etwas lustlos wirkte. Und ich fand auch, dass André Petrak gestern im Mittelfeld eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht hat. Und Löwen ist halt in der Dreierkette, es sind ja auch die Verteidiger natürlich am Spielaufbau beteiligt und Löwen hat so ein feines Füßchen in Sachen Pässe. Fand ich sehr gut, dass der da den zentralen Mann gegeben hat in der Dreierkette.
Würde ich übrigens so unterschreiben, aber über die Leistung der einzelnen Spieler werden wir sicherlich dann im Laufe der Sendung nochmal sprechen. Lasst uns in die Partie reingehen. Die ersten 10 Minuten für mich dann, trotz dieser Aufstellung und trotz des vorgegebenen Matchplans, den man sich ja dann schon so ein bisschen zusammenreimen konnte, sehr, sehr überraschend, wie hoch Nürnberg stand. Wenn man das phasenweise beobachtet hat vor dem TV, da stand ja wirklich im Prinzip die Dreierkette schon an der Mittellinie, Simon. Wie hast du das wahrgenommen, diese ersten 10 Minuten im Stadion?
Also es war krass, wie früh die St. Pauli-Spieler angelaufen wurden. Also teilweise wirklich Spielaufbau am eigenen Strafraum wurden die schon von den Stürmern attackiert. Und so kam St. Pauli auch irgendwie ja nicht wirklich zu einem strukturierten Spielaufbau. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich gut, weil man da direkt mal von Anfang an versucht hat, dem Gegner einen Schneid abzukaufen und einfach, wie gesagt, keinen Spielaufbau zuzulassen. Also mir hat es sehr gut gefallen.
Rainer, wie ging es dir? Also nicht, dass man mich falsch versteht, mir hat es natürlich auch sehr gut gefallen, weil Nürnberg da tatsächlich sofort die Initiative übernahm, gut aus der Kabine raus ins Spiel gefunden hat, aber ich war einfach wirklich überrascht, wie extrem hoch man da steht, wie aktiv man da presst und den Gegner versucht wirklich gar nicht erst rauskommen zu lassen.
Das ist mir auch aufgefallen. Für mich war da eher so der, ja, ein Grummeln im Bauch nach dem Motto, hoffentlich geht das gut. Nicht, dass die uns mal überrennen mit einem sauber ausgespielten Konter. Ich denke, das ist die Philosophie von Kölner, wenn man so die letzten Spiele beobachtet hat. Der will von Anfang an Druck auf den Gegner ausüben und versucht halt relativ bald ein Tor zu erzwingen, dass man, sage ich mal, in der komfortablen Lage ist, dass man in Führung ist und dann vielleicht auch wieder Tempo rausnehmen kann, um dann die Spieler wieder etwas zu Kräften kommen lassen und dann vielleicht nochmal so eine zweite Welle zu setzen in jeder Halbzeit. An sich war das Spiel ja das von Kombinationsfußball geprägt, Pressing, wirklich frühes Pressing. Man hat auch gesehen, die Offensivkräfte haben wirklich anscheinend den Auftrag gehabt, sofort ran an die Verteidiger, das Aufbauspiel gar nicht groß aufkommen zu lassen. Man hat auch gemerkt, dass St. Pauli da wirklich mit dieser Vehemenz, die da vorgegangen wurde, sich relativ schwer tat, kaum zu Chancen kam. Und für mich war das eigentlich, ich habe dann nach 15 Minuten geschaut, wie viel Spielzeit das vergangen ist und habe eigentlich gedacht, wir sind schon lang bei Minute 25, so wie das die erste Viertelstunde abgegangen ist. Aber für den neutralen Zuschauer war das natürlich ein Top-Spiel und man hätte da wirklich gesagt, okay, Nürnberg ist am Drücker und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt. Aber nichtsdestotrotz, man hat leider in dem Spiel extrem gemerkt, 20 Meter vorm Tor fehlt irgendwie die Idee oder der Vollstrecker, ja, auch wenn es keiner gerne hört, aber da fehlt dann sowas wie ein Burgstaller, der dann halt mal einfach so ein Ding setzt, wo man sagt, okay, wie macht jetzt das Tor? Das fehlt einfach derzeit, das ist extrem schade.
Nichtsdestotrotz war ja in dieser Anfangsviertelstunde, so gut Nürnberg da presste, die wirkliche Torgelegenheit eigentlich nicht gegeben. Im Gegenteil, es war sogar so, dass St. Pauli da zwei ganz gute Chancen hatte. Littka traf ja dann aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Da ja, hatte, glaube ich, Sebastian Kerk bei Sky dann im Halbzeitinterview gesagt, da weiß er auch nicht so richtig, was sein Kumpel Leibold sich da denkt. Und das weiß Tim Leibold, glaube ich, selber am wenigsten. Da legt er mit dem Kopf den Ball gefühlt in Littkas Füße und der kann dann noch abschließen, obwohl die Situation eigentlich keinerlei Gefahr barg. Sobota war es dann ja dann, glaube ich, auch nochmal, der ein paar Minuten später Kirschbaum nochmal prüfte. Und dann verflachte das Spiel so ein bisschen, das war zumindest mein Eindruck. Man ging nicht mehr ganz so früh drauf, St. Pauli konnte sich besser aus diesem ja immer noch relativ hohen Anlaufen von Nürnberg befreien. Kevin Möwald verlor auch ein Stück weit die Bindung zum Spiel, hatte ich den Eindruck. Der war in der ersten Viertelstunde meiner Meinung nach sehr, sehr auffällig, sehr umtriebig, überall zu finden. Würdest du meine Eindrücke so teilen, Simon?
Ja, würde ich schon. Also es war dann wirklich so nach diesem anfänglichen frühen Pressing hat man dann St. Pauli ein bisschen kommen lassen. Kam ja auch zu den von dir erwähnten Chancen. Und es war wirklich so, es war toller Kombinationsfußball vom Club. Also wie sich wirklich auch von hinten raus befreit wurde, ein Aufbauspiel versucht wurde. Was auch häufig aufgefallen ist, anstatt dann einfach einen Ball irgendwie auf gut Glück mal vorzuholzen, wurde lieber der Umweg dann wieder über die Verteidiger gesucht und das dann, um St. Pauli ein bisschen rauszulocken und dann wieder einen vernünftigen Spielaufbau hinzukriegen. Und dadurch ist es dann halt dann doch etwas verflacht. Und es sah wirklich, also wie Rainer schon sagte, bis 20 Meter vorm Tor sah es super aus. Aber irgendwie es fehlte diese zündende Idee, wie man jetzt da jemand anspielen kann, wer überhaupt anspielbar ist. Also da von den Stürmern fehlte da, glaube ich, auch irgendwie, ja, haben die Laufwege nicht gepasst, ich weiß es nicht, aber irgendwie, es kam so gut wie nie jemand zum Abschluss. Und also ich glaube auch, gestern wäre da wahrscheinlich bei uns im Sturm auch ein Lewandowski verhungert, weil einfach kein Ball auf die Stürmer kam.
Rainer, hast du das ähnlich wahrgenommen? Ich würde das nicht ganz so kritisch sehen wie Simon. Also die Bälle kamen mitunter ja schon vorne an. Das Problem war dann halt nur, dass wahlweise sich entweder halt festgerannt wurde, beziehungsweise, wie Simon das schon so ein bisschen angesprochen hat, Laufweg und Pass dann eben nicht ganz übereinstimmten. Nichtsdestotrotz war es ja in dieser Viertelstunde ja jetzt kein schlechtes Spiel, also zwischen Spielminute 15 und 30 ungefähr, aber es war halt eine viel, viel ausgeglichenere Begegnung, als sie dann über weite Strecken der restlichen 75 Minuten letzten Endes war.
Also ich muss da Simon extrem beipflichten. Es war auch so meine Empfindung, wirklich. Es ist viel probiert worden, aber vorne diese Laufwege vom Sali, die haben irgendwie nicht zu einem komplett anderen Spiel gepasst. Man hat oft gesehen, man kommt vor, dann probiert man Flanken oder flache Schüsse rein und er steht einfach nicht da. Der läuft irgendwo umher und ich weiß nicht, vielleicht versteht er auch die Ansprache nicht. Ich meine, ich bin selber Oberpfälzer, unser Oberpfälzer Dialekt kann oft sehr anstrengend sein. Vielleicht sollte sich da der Kölner mal etwas mit seinem Dialekt überlegen, dass er dann mehr Hochdeutsch spricht. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall mir während dem ganzen Spiel aufgefallen, man kommt offensiv nach vorne, aber dann irgendwie probiert man das Ding Richtung Tor oder 16er zu bringen und der Stürmer, der da eigentlich dafür verantwortlich ist, tut sich extrem schwer, den Ball zu bekommen oder den richtigen Laufweg zu finden. Also ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt ein Edgar Sali vorne wirklich für Torgefahr sorgt. Das, wenn sich's auch hart anhört, aber ein Ishak oder vielleicht ein Teuchert wären vorne viel, viel, viel besser gewesen. Ich sehe ihn auch nicht als Stürmer, Sali. Ich sehe ihn, wenn dann auf der Außenbahn so einer, der den Ball annimmt und die Bälle verteilt oder schöne Flanken reinschießt, aber vorne als Stürmer kann ich mir kaum vorstellen.
Es war ja dann in der 30. Minute so, dass Kevin Möwald den Platz verletzt verlassen musste und dafür dann Lukas Hufnagel in die Partie kam, der bis dato ja wirklich keinerlei Rolle gespielt hat. Jetzt wollte ich eigentlich mittlerweile mal nachgucken, ob er überhaupt mal im Kader war. Vor diesem Spiel habe ich natürlich jetzt irgendwie verpummelt. Aber sei es drum, also Lukas Hufnagel auf jeden Fall vorher keinerlei Rolle gespielt im Kader des 1. FC Nürnberg, in der Mannschaft weit weg gewesen von irgendwelchen Einsätzen. Und dann kam er in der 30. Minute für Kevin Möwald auch so ein bisschen mangels anderer Optionen, die es vielleicht gegeben hätte oder hätte geben können. Und mit dieser Einwechslung ging nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft und die letzten 15 Minuten vor der Pause waren dann, glaube ich, die stärksten, die wir in dieser Partie auf jeden Fall gesehen haben und vielleicht sogar mit die stärksten, die wir in jüngerer Vergangenheit vom 1. FC Nürnberg gesehen haben, Simon.
Ja, also ich fand, Hufnagel hat dafür, dass er jetzt ins kalte Wasser geworfen wurde, seinen Job recht ordentlich gemacht. Also hat natürlich ist es schwierig, einen Kevin Möwald 1:1 zu ersetzen. Aber er hat gut mitgespielt, er war präsent, er war anspielbar. Und genau sowas erwartet man natürlich auch dann von jemand, der die Position begleitet. Und also das vor der Halbzeit, die letzte Viertelstunde, das war wirklich klasse und kam ja auch zu Chancen, als dann Tobias Werner knapp vor Himmelmann also Himmelmann knapp vor Tobias Werner am Ball kommt, dann glaube ich, der Lattenschuss nach der Ecke war auch so in dem Zeitraum. Also es war, da war man wirklich nah am Tor, aber ja, es wollte keiner rein.
Am nächsten am Tor, Rainer, war dann Enrico Valentini, ausgerechnet auf Vorlage des von dir gescholtenen Edgar Salli. Den habe ich schon drin gesehen gehabt.
Ja, ich ehrlich gesagt auch, ja. Und ich sitze so zu Hause vor dem Fernseher und sage dann wirklich ganz laut, verdammt, tut der das Ding noch raus? Also ich habe mir das auch nicht erklären können, wie der den raus holt, der Torwart. In der Superzeitlupe siehst du dann, dass er den Ball zwar, glaube ich, zwischen den Beinen durchbekommt, aber hinten den Fuß abwinkelt und dann prallt der Ball an den Haken ran und raus aus dem Tor. Also das ist kurios, das ist wirklich kurios. Ich sag, bei uns geht der rein und bei den anderen, ja, da hält ihn halt der Torwart. Also das war für mich eigentlich ganz klar das 1-0 und ja, das war ich so die komplette erste Halbzeit. Für mich war wirklich nur die Frage, wann schießen wir jetzt endlich das Tor? Also ich habe uns da schon eher torgefährlicher gesehen als St. Pauli oder ein Groß an Chancen. Aber wir haben es halt leider nicht verwerten können. Und das ist, ja, das ist selbst ein Hufnagel, der neu reingekommen ist, wie ihr schon gesagt habt. Eigentlich habe ich gedacht, oh, das wird jetzt rausbremsen, die Chancen werden weniger, das Tempo wird nicht mehr so aufrechterhalten, bis der überhaupt fit ist, bis der das überhaupt im Spiel drinnen ist. Aber da hat man, gut, die ersten 5 Minuten, die muss man wegstreichen, aber dann war der für mich, als wie hätte er von Anfang an gespielt. Und daher war für mich dieses Gefühl, dass da in der ersten Halbzeit auf jeden Fall noch ein Tor für uns fällt.
Es kam dann leider nicht mehr so. Am Ende standen nach 45 Minuten eine 100-prozentige, ja, zwei 95-prozentige. Simon hatte sie angesprochen, Werner frei vor Himmelmann, aber der ist halt dann den Ticken vorher am Ball und wie du es schon richtig sagtest, nach der Ecke, die, glaube ich, sogar direkt im Anschluss an diese Situation war, kann dann Himmelmann den Ball auch gerade noch so auf die Querlatte lenken. Ja, anschließend dann eben Valentini mit der Riesenchance. Insofern, ja, die Führung wäre sicherlich nicht unverdient gewesen nach 45 Minuten. Nichtsdestotrotz stand es 0-0. Und zu dem Zeitpunkt, bin ich ganz ehrlich, bin ich relativ frohen Mutes noch gewesen, dass wir das im Laufe der Zeit umbiegen können zu unseren Gunsten. Oder was heißt umbiegen? Dass wir den, ja, das erlösende Tor schießen werden. Denn Nürnberg präsentierte sich sehr, sehr gut in diesen ersten 45 Minuten, mal abgesehen von dieser kleineren Schwächephase zwischendrin, als man St. Pauli, wie Simon aber ja auch schon so ein bisschen gesagt hat, rausrücken ließ, um vielleicht auch Räume zu schaffen. Ja, und das Ganze ging dann in den zweiten 45 Minuten weiter und darüber werden wir uns hier gleich unterhalten bei Total Beklubbt und dann müssen wir natürlich auch über dieses vermaledeite Gegentor sprechen.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
0-0 stand es nach den ersten 45 Minuten zwischen Nürnberg und St. Pauli am Montagabend. Nürnberg mit dem Chancenplus, mit dem Übergewicht an Spielanteilen. Ja, eigentlich sah alles gut aus und es ging, Simon, auch gut weiter. Also nach dem Wiederanpfiff Nürnberg nicht irgendwie schläfrig, wie man das mitunter ja so ein bisschen gewohnt war, sondern direkt wieder Fuß aufs Gaspedal und dann mit den verrücktesten 10 Sekunden, ja, die man als Clubfan wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren gesehen hat. Und da haben wir einiges erlebt, aber Doppel-Alu innerhalb von, ja, ich waren es überhaupt 10 Sekunden, vielleicht war es weniger, kann ich mich zumindest nicht dran erinnern.
Nee, also ich war ja im Stadion und das war so aufspringen, unterm Hinsetzen wieder aufspringen und dann Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also es war, ja, also mit Herzproblemen sollte man das nicht mitmachen, glaube ich. Also es war schon krass. Also erst Mark Reiter das Ding an die Latte und dann wirklich Tobias Werner mit einer richtig starken Volley-Abnahme. Also allein für die Schusshaltung hätte das Ding einen Treffer verdient gehabt. Also es war schon, ja. Aber wie es so ist, also der sollte halt wohl an diesem Tag nicht rein. Weil sonst wäre einer von den beiden rein.
Rainer, ich hatte in der Kurzzusammenfassung mit Andreas gestern Abend dann schon gesagt, dem geneigten Clubfan war in dem Moment dann eigentlich klar, dass wir das Spiel nicht mehr gewinnen werden.
Ja, genau. Das, nach dem Spiel habe ich mir fällt mir immer wieder der Spruch ein, der Club ist ein Depp und bleibt ein Depp. Und genau das war dann so mein Gedanke, den man da so hat. Zweimal Alu hintereinander und jeder Fußballer erkennt diesen Satz, ja, sowas rächt sich nicht, sowas rächt sich, wenn man die Dinge nicht reinmacht. Und ja, leider war es dann auch so. Und das, ja, es ist leider sehr traurig für die Mannschaft, für die Fans, denn es war eigentlich, nicht eigentlich, sondern es ist wirklich unverdient gewesen, dass wir dieses Spiel so hergeschenkt haben. Ja, das muss man so sagen. Das ist ja traurig, aber wahr.
Es war dann so, dass nach diesem Doppel-Alu in der 49. St. Pauli versucht hat, besser in die Partie zu kommen, das ein Stück weit auch geschafft hat. Nichtsdestotrotz Nürnberg die spielbestimmende Mannschaft blieb, aber eben den letzten Zug zum Tor vermissen ließ. In der 58. hatte dann Littger die nächste Chance, dieses Mal mit dem Heber dann aufs Tornetz oben. Und dann, ja, war es wenige Zeigerumdrehungen später so, dass Georg Markreiter nach dem Treffer im Pokal sich dann auch einen Assist dieses Jahr gut schreiben lassen konnte, denn da bestand eigentlich wenig Gefahr und auf einmal steht es 1-0 für St. Pauli, Simon.
Ja, es war halt langer Abschlag von Himmelmann. Markreiter weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also normalerweise ist das einer der einfachsten Bälle, also sich bei sowas zu verschätzen, ist eigentlich schwierig. Er kam ja auch, es war zwar ein St. Paulianer im Luftzweikampf dabei, aber er kam da an Ball und aber anstatt ihn irgendwie ins Mittelfeld wegzuköpfen, verlängert er ihn und dann ist Sobota halt einen Schritt schneller als Löwen. Kirschbaum kann man hier eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Also 90% der Zweitligatorhüter kriegen das Ding genauso. Und die anderen 10 hatten Glück. Also wenn sie den halten, weil er muss da stehen, er muss eigentlich in der Situation relativ weit vorm Tor stehen, um eben so einen Ball möglicherweise noch abzufangen. Aber da ist halt eben Sobota dazwischen gespritzt und hat das Ding noch reingemacht und ja, da war dann Ernüchterung hat sich dann breit gemacht, weil dann war eigentlich klar, okay, jetzt wird es schwierig, da überhaupt noch irgendwie ein Unentschieden zu machen. Aber ja, bei uns im Block war dafür der Jubel groß, weil die Schwestern von Waldemar Sobota saßen bei uns.
Es war lustig. Ja, also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe das jetzt in der Wiederholung gesehen. Das hat der Stürmer, finde ich, jetzt von St. Pauli schon sehr geschickt gemacht. Der Ball kommt hoch, geht, winkelt kurz die Knie an, aber er hüpft eigentlich nicht. Und Markreiter hüpft in dem Moment hoch und hat sich da eiskalt verspekuliert. Ich denke, der hat einfach gemerkt, okay, der Stürmer hüpft auch nicht. Ja, dann mach sich auch mal nicht so hoch. Und dann ist der Ball genau über den Scheitel drüber und das war eine super Verlängerung. Also ganz toll. Ja, Löwen und Kirschbaum haben eigentlich kaum Möglichkeit, dann noch irgendwie einzugreifen, um dieses Ding zu verhindern. Und meine Hoffnung war ja noch, als er diesen Ball an Kirschbaum vorbeispitzelt, vielleicht kriegt er so einen blöden Trall und kommt am Pfosten ran oder geht am Pfosten vorbei. Aber ja, wenn man dann die Wiederholung sieht von dem Tor, sieht man, der bräuchte schon einen extremen Trall, dass er da vorbeigeht am Tor. Also da war die Hoffnung leider zu groß bei mir.
Da gebe ich ganz ehrlich zu, die Hoffnung hatte ich auf den ersten 2 Metern, also rollte auch noch und danach dachte ich mir, es wird wohl leider nichts mehr mit dem Alu-Treffer für St. Pauli. Ja, auf jeden Fall ärgerliche Geschichte und ich denke, Georg Markreiter wird sich da selber am meisten in den Arsch beißen, weil er genau weiß, dass das Ding auf seine Kappe geht. Im Prinzip das 1-0 hergeschenkt. Wir hatten es zwar angesprochen, es gab so 2-3 kleinere Chancen für St. Pauli, aber nichts wirklich Zwingendes. Nürnberg ja, hat sich dann, fand ich, relativ gut berappelt. Man hat sich kurz geschüttelt und dann in den, ja, 5, 6, 7 Minuten danach tatsächlich nochmal versucht, zielstrebig nach vorne zu spielen, den schnellen Ausgleich hinzukriegen. Ich erinnere mich da an den Schuss von Petrak, der da aus der zweiten Reihe knapp am Tor vorbeigeht. Und auch Himmelmann, der dann ja wirklich unter Einsatz seiner Gesundheit beinahe gegen Hufnagel den Einschlag verhindert. War das immerhin das richtige Zeichen, wenngleich es dann nicht von Erfolg gekrönt war, Rainer?
Ja gut, man hat ja jetzt wirklich probiert, spielerisch ziemlich nah vor das Tor zu kommen und irgendwie die Stürmer in Szene zu setzen. Und ja, dann irgendwann muss man einfach mal vielleicht die Sache so, wie sagt man immer so schön, das Glück am Schopfe packen und dann vielleicht mal aus der Distanz draufhalten und vielleicht hat man noch das Glück, dass der Tormann falsch steht, abgefälscht wird und der dann schön ins Tor reingeht. Vielleicht war das so ein Mittel, wobei ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da noch 2, 3 aus so weiter Distanz gekommen sind. Das war, glaube ich, der einzige Schuss. Und ja, man hat dann mit dem Verlauf oder dem weiteren Verlauf des Spielers gemerkt, St. Pauli verteidigt das 1-0 wirklich mit allem drum und dran. Und wir finden keine Lösung, irgendwelche Löcher zu reißen oder irgendwelche torgefährlichen Szenen zu kreieren. Also wirklich torgefährlich, dass man sagt, okay, da komme ich jetzt frei zum Schuss oder komme frei vor den Torwart zum Anspielen. Auch ein Cedric Teucher, der eingewechselt wurde, der hat leider den Impuls nicht mehr gesetzt, den ich mir erhofft habe. Ich weiß nicht, ist er zurzeit etwas bockig, weil er jetzt nicht gleich in der Startelf ist und macht jetzt da mal einen auf, na gut, ich spiele jetzt mal mit angezogener Handbremse, oder ist es halt wirklich so, dass man sagt, okay, das ist eigentlich ein Spieler, der von Anfang an kommen muss, dass er sich dann entfalten kann während des Spiels und diese Einwechslungen so 20 Minuten vor Spielende, das ist nicht seine, da ist er noch nicht richtig auf Betriebstemperatur. Das Einzige, was mir gefallen hat, ist die Einwechslungen von Kölner haben schon Signalwirkung gehabt. Also er hat da wirklich dann noch 2 Offensivkräfte, also Sali raus, Teuchert rein und dann noch mit Ishak nochmal eine Offensivkraft rein, nach dem Motto, ich schenke das Spiel nicht her, ich gebe da jetzt volle Attacke und gehe volles Risiko. Das hat man leider unter Alois Schwarz oft nicht erlebt. Da hat man nicht gewusst, was der oft wechselt und was er da jetzt für eine Idee dahinter hatte.
Simon, ich kann mich ehrlich gesagt dann nach dieser Chance von Hufnagel nur an eine vielversprechende Situation erinnern und die vertändelt Leibold dann wirklich leichtfertig. Da spielen sie, glaube ich, ja 4 gegen 4. Leibold rennt nach guter Balleroberung über den ganzen Platz, zieht dann Richtung Mitte und möchte, weiß ich nicht, einen auf einen Robben machen und schenkt den Ball wirklich leichtfertig her. Ansonsten hat Rainer zwar schon angesprochen, dass es den einen oder anderen Wechsel ja noch gab und man durchaus auch frische Leute für die Offensive gebracht hat, aber das verpuffte dann alles irgendwie. Man hatte St. Pauli mehr oder minder zwar hinten eingeschnürt, fand dann aber eben auch kein Durchkommen mehr und deswegen muss man dann am Ende auch sagen, weil man einmal hinten gepennt hat, hat man das Spiel am Ende wohl verdient verloren, weil eben nach dem Rückstand nichts mehr kam.
Ja, kann man so sagen. Also ich war auch von Cedric Teuchert durchaus enttäuscht. Ich hätte mir viel mehr von ihm erwartet. Vor allem hat er ja eigentlich auch schon bewiesen, dass er auch jemand ist, der mal mit dem Ball einen Gegner auch davonlaufen kann und die Dinge auch machen kann. Und da, also ich weiß auch nicht, was da mit ihm los war. Hätte er gern mehr gespielt, hätte er gern von Anfang an gespielt, ich weiß es nicht. Aber ja, es war dann, ja, der Schuss von Petrak war wirklich das Gefährlichste dann noch. Und das hätte ich mir eh mehr gewünscht auch in dem Spiel. Man hat oft gemerkt, dass die Spieler Probleme mit dem Rasen haben. Der war glitschig, der war seifig. Und da mal ein Distanzschuss, der wenn einmal auftitscht, kann der richtig gefährlich werden. Vor allem zum Beispiel von jemandem wie Löwen, der das Spiel häufig angetrieben hat und dann auch mal mit vorgegangen ist, mit Ball am Fuß bis 20, 25 Meter vorm Tor und dann eben als den Pass gespielt hat. da kann man aus der Position auch mal versuchen abzuziehen. Eduard Löwen hat einen guten Schuss und sie haben es halt dann irgendwie versucht, die Bälle reinzutragen, und das klappt halt dann doch nicht, wenn man in der Mitte keinen Abnehmer hat.
Ja, Bälle reintragen ist sicherlich ein gutes Stichwort. Das war was, das hat sich, glaube ich, so mancher gedacht, auch wenn man bei Twitter so ein bisschen mitgelesen hat, da gab es den ein oder anderen Kommentar diesbezüglich. Und ja, ist wahrscheinlich dann vielleicht auch so eine Geschichte, die Nagel ganz gut auf den Kopf trifft, dass man da ja letzten Endes womöglich zu verspielt das ein oder andere Mal war. Weil du gerade Cedric Teuchert angesprochen hast, bin ich absolut bei dir. Ich weiß nicht, ob er das Spiel dann alleine für Nürnberg gewinnen oder ausgleichen wollte. War für mich so eine Kategorie mit dem Kopf durch die Wand und überhaupt nicht gucken, ob ein Mitspieler besser postiert steht oder ob man vielleicht in dem Moment mal passen sollte. Also sich wirklich sehr, sehr oft festgerannt und überhaupt keine Werbung für weitere Einsätze jetzt erstmal gemacht mit diesem Auftritt. Also so ging es mir zumindestens. Am Ende steht es 0-1 aus Sicht des ersten FC Nürnberg. Man dümpelt im Niemandsland der Tabelle rum, wenngleich man nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 2 hat. Wir werden uns gleich bei Total Beklubbt darüber unterhalten, wie wir denn dieses 3-4-3 jetzt letzten Endes gesehen haben und ob, wenngleich es natürlich im Nachhinein immer leicht ist, kluge Reden zu schwingen, Michael Kölner da vielleicht doch zu viel riskiert hat mit diesem wenig erprobten Spielsystem. Das wollen wir gleich nochmal so ein bisschen genauer beleuchten hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten, und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Taktische Flexibilität hat Michael Kölner von seiner Mannschaft gefordert und deswegen in der Länderspielpause das 3-4-3 einstudieren lassen, unter anderem gegen Dukla Prag. Und das hat sich dann scheinbar so bewährt in Abwesenheit von Sebastian Kerk, dass man beschlossen hat, das eben auch gegen St. Pauli einzusetzen. Dann war das letzten Endes, zumindest ergebnistechnisch, ein Schuss in den Ofen, denn das Spiel, das hatten wir ja gerade eben hier bei Total Beklubbt ausführlich beleuchtet, ging bekanntermaßen mit 1-0 an den FC St. Pauli. Nichtsdestotrotz hat es 3-4-3 meiner persönlichen Meinung nach über weite Strecken einen relativ anständigen Eindruck gemacht, und wir wollen dennoch darüber sprechen, ob man da vielleicht das ein oder andere hätte anders machen müssen. Simon und Rainer sind immer noch zu Gast, und Simon, eine Geschichte, die auffällig war, war, dass man sich zwar in dieser offensiven Dreierreihe, zumindest in Halbzeit 1, in Halbzeit 2 verflachtet es dann so ein bisschen, sehr flexibel präsentiert hat. Tobias Werner hat noch relativ stark die linke Bahn gehalten, aber Möwald und Sally waren da immer wieder im Wechsel. Auch Werner zog zumindest ab und zu mal in die Mitte, um natürlich Unruhe in dieser Abwehr bei St. Pauli zu schaffen, um natürlich dann da auch Lücken aufzutun. Und dennoch fehlte dann eben letzten Endes jemanden, den man so richtig anspielen konnte. Auch Leibold und Valentini, die nicht sonderlich gut geflankt haben, aber letzten Endes halt auch vergebens geflankt haben. Da hatte man immer den Eindruck, es fehlt irgendwie so der Zielstürmer, auf den man vielleicht erstmal den Ball ablegen kann in da dem letzten Drittel des Spielfeldes.
Ja, also sehe ich genauso. Also mir gefiel das 4-3-3 richtig gut. Vor allem auch dieses frühe Pressing, was ich schon erwähnt hatte. Und auch sonst, 3-4-3, Entschuldigung. Und auch sonst macht es einen guten Eindruck. Es wirkte jetzt nicht so, als wären die Spieler mit dem Systemwechsel irgendwie überfordert. Die Abwehrreihe, also Everton, Markreiter und Löwen, haben ihren Job echt gut gemacht. Bis auf eben diese eine Situation, nach der das Tor fiel. Also ich hätte nichts dagegen, das 3-4-3 öfter zu sehen oder möglicherweise ein 3-5-2 mit zwei Stürmern vorne drin. Das würde mir persönlich wahrscheinlich sogar noch besser gefallen.
Ich sehe es jetzt so, ich weiß auch nicht, ob die nächsten Gegner uns dieses System so zulassen. Ja, ich denke, St. Pauli, da hat er das jetzt einfach ausprobiert, weil die Mannschaft ja komplett umkrempeln mussten und Kölner sich wahrscheinlich mit dieser neuen Taktik da einen kleinen Überraschungsmoment setzen wollte und auch darauf gehofft hat, dass vielleicht da St. Pauli überfordert ist und er relativ schnell das 1-0 erzielt und dann vielleicht auf Konter setzt oder ja schnell über die Außen kommt und dann versucht, da weitere Tore zu erzielen. Ich weiß nicht, ob das für die Zukunft so ja so gut ist und uns ja den Erfolg so einbringt. Das Einzige, was mich positiv stimmt, ist die Innenverteidigung hinten, die dieses neue System wirklich famos gespielt hat mit der Besetzung Marc Reiter, Övertan und Löwen, finde ich. Das wäre wirklich das Einzige, wofür ich sprechen würde, dass man dieses System so beibehalten müsste.
Eine Geschichte, die mir massiv aufgefallen ist und die tendenziell in der aktuellen Situation dagegen spricht vielleicht auch, ist, dass die Torgefahr von Behrens quasi komplett eliminiert wurde. Und das ist natürlich dann ein echtes Manko, denn man hatte so ein bisschen den Eindruck, klar, da hinten steht eine Dreierkette, aber es fehlt eben quasi der Sechser, der ja dann oft von Kammerbauer gespielt wurde, der hinter Behrens und wahlweise dann eben Möwald oder wer auch immer daneben ihm spielt, in diesem Spiel war es jetzt Petrak, der da absichert, weswegen die Läufe in die Tiefe suchen und damit natürlich Lücken in den Abwehrverbund reißen. Ist das vielleicht das größte Manko dieses Systems gewesen, Rainer?
Ja, wenn man so das Spiel Revue passieren lässt, so wie du das jetzt erklärt hast, kann man das schon so fast unterschreiben. Also von Behrens, diese Torgefährlichkeit, die man so immer von ihm kennt, habe ich jetzt nicht feststellen können. Ja, man hat schon ein bisschen so das Gefühl gehabt, es wird dadurch ausgebremst. Wiederum, das hat Simon so schön schon gesagt, dass halt Petrak jetzt dafür wieder gefälliger ist. Also man merkt, dass er diese Position jetzt spielen darf, die ihm auch gefällt und zusagt. Und man hat immer so das Gefühl bei Petrak, das ist eine Bestrafung, wenn er in der Verteidigung spielen muss. Und es ist ja auch kein Geheimnis, er hat es ja oft gesagt, dass er sich eigentlich eher im defensiven Mittelfeld sieht. Ja gut, wenn man jetzt Pro und Contra abwägt, würde ich aber sagen, ist mir ein torgefährlicher Behrens, der da besser im Spiel ist, wichtiger als wie ein Petrak, der da jetzt die Position hat, die er schon immer haben wollte. Das nächste Problem, das wir jetzt haben, ist natürlich, was mit Möwald ist. Ja. Das ist eigentlich unser wichtigster Spieler, der Kreativposten in dem kompletten Gebilde. Der einzige Spieler, der hier noch irgendwie Torgefahr verursachen kann, und ich denke auch der einzige Spieler, den die Gegner wirklich ganz genau studieren und intensiv versuchen, aus dem Spiel zu nehmen. Was wiederum uns dann Möglichkeiten gibt, mit Werner über die Außenbahn gefährlich reinzukommen. Ja, dem System, glaube ich, tut sich auch ein Enrico Valentini relativ schwer. Ich habe oft das Gefühl gehabt, auf der Außenbahn rechts, da ist er oft auch überfordert mit den Pässen, die er bekommt oder die Laufwege, die er laufen soll. Ja, ist vielleicht auch geschuldet, dass man doch die eine oder andere Position neu besetzt hat durch Neuverpflichtungen und jeder muss erst sein Plätzchen finden in der Mannschaft oder die Position, die er spielen muss und richtig interpretieren. Und dann könnte es vielleicht mal zum Ende der Hinrunde wirklich toller, fließender und torgefährlicher Fußball werden mit Spielern, in denen wir extrem belohnt werden für unseren Hurra-Fußball nach vorne. Ja, Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt.
Simon, wie siehst du die Geschichte mit Enrico Valentini? Hast du das ähnlich kritisch gesehen wie Rainer?
Nein. Also er hat schon auch was nach vorne gemacht. Aber es fehlte, glaube ich, eigentlich gestern bei allen auf den Außen so dieses Flankenglück. Es kam ja kaum eine Flanke nach innen. Und Und das sehe ich auch, was da vielleicht die Torgefahr von Behrens ein bisschen genommen hat. Auch, dass eben kaum Flanken kamen und Behrens ist ein kopfballstarker Spieler. Und genauso die Ecken. Die Ecken von Kerk waren eine Waffe und jetzt gestern war kaum eine Ecke gefährlich und da sollte man vielleicht auch nochmal dran arbeiten. Aber ja, wenn sie weiter in dem System jetzt trainieren oder es muss, glaube ich, echt bei einem der Stürmer mal der Knoten platzen und dann läuft's wahrscheinlich. Also die wurden ja alle nicht ohne Grund gekauft, die haben alle in den jeweiligen Ligen schon auch durch Treffer überzeugt. Also ein Ishak, ein Srelak, der jetzt leider verletzt ist. Die haben getroffen und wurden nicht ohne Grund gekauft. Und ich glaube auch, wenn da eben mal ein Treffer fällt, dann ist auch dieser psychische Druck weg, den sie sich wahrscheinlich selber machen und dann treffen die auch häufiger.
Also ich sehe das persönlich mit Valentini und auch mit Leibold auf der anderen Seite relativ entspannt. Also natürlich die zweite Halbzeit war bei fast allen ausbaufähig, aber gerade in diesen ersten 45 Minuten haben die ihre Rolle, ich will jetzt nicht sagen perfekt interpretiert, aber zumindest nah am Optimum. Es ist ja nicht ihre primäre Aufgabe, die Flanken da reinzuschlagen, sondern vor allem diesen Wechsel zwischen Außenverteidiger und eben Außenbahnmittelfeld besetzen, das gut umzusetzen, das geht über viel Laufleistung und dafür brauchst du natürlich eine gewisse Spielintelligenz. Und sie haben meiner Meinung nach sehr, sehr gut alle beide die Offensivspieler auf St. Paulis Außen aus dem Rennen genommen, indem sie zum einen immer anspielbar waren, wenn sie im Offensivbereich waren, damit natürlich auch einfach St. Pauli in der Defensive gebunden haben. Und zum anderen waren sie aber auch auf dem Posten, wenn dann doch mal was über außen kam. Insofern sehe ich Valentini und Leibold als beinahe optimale Besetzung für dieses 3-4-3 dann eben auf den Außenpositionen. Also da gibt's für mich eigentlich wirklich wenig zu mäkeln. Natürlich, dass die Flanken dann nicht gut reinkommen, das ist sicherlich ein Problem, aber Simon hat es schon angesprochen, das war ein Problem, das hat sich durch die komplette Mannschaft gezogen. Und davon ab gab es ja auch niemanden, der die Flanken hätte abnehmen können. Das kommt ja dann noch erschwerend hinzu. Also das sehe ich tatsächlich irgendwie anders, als Rainer das gerade eben geschildert hat. Und jetzt ist halt dann so ein bisschen die Frage, ob man bei diesem System bleibt oder ob es nur eine Variante ist. Und wenn man dieses System weiterspielen möchte, was man da vielleicht dann für Stellschrauben verändern sollte, da müssen wir dann sicherlich ein Stück weit abwarten. Simon hat es gerade eben noch angesprochen, Srelak hat sich jetzt verletzt bei Möwald. Da ist die Nachrichtenlage ja nett formuliert etwas dünn. Da heißt, es kann was sein, dass es was mit dem Muskel ist. Es kann sein, dass es aber eigentlich auch nur so ein bisschen Larifari ist und es im Prinzip übermorgen wieder geht. Wenn Möwald natürlich ausfällt, dann haben wir hier schon ein richtiges Problem. Und ich möchte noch über einen Spieler mit euch sprechen. Wir haben es gerade im Off schon getan. Und das ist Eduard Löwen, der, und da wird immer wieder diskutiert, so ein Stück weit verschenkt wird in der Innenverteidigung im 3-4-3, aber genau dort wahrscheinlich die beste Option ist als zentraler Abwehrspieler, weil er zum einen das Spiel von dort eröffnen kann, zum anderen eine Physis mitbringt, die Abwehr von da hinten raus stabilisieren kann und natürlich das Spiel auch einfach ankurbeln kann, wenn er doch mal höher rückt. Könnt ihr meiner Lobhymne für Eduard Löwen folgen oder sagt ihr bei allem Wohlwollen, ich hätte trotzdem lieber Mark Reiter oder Everton zentral gesehen, Petrak dann auf der anderen Position und Löwen dafür ins Mittelfeld, damit da einfach noch mehr Bums aus dem Mittelfeld da ist?
Also ich stimme dir da vollkommen zu. Also Löwen war in meinen Augen genau der richtige Mann auf der Position, eben durch die angesprochene Physis. Und dann einfach hat der Junge so ein feines Füßchen und ist da perfekt für den Spielaufbau. Und wie man gestern gesehen hat, er hat teilweise 4 St. Paulianer bei einem Offensivvorstoß gebunden und ist aber dann trotzdem, keine Ahnung wie, durch die 4 durch. und hat dann noch einen sauberen Ball, glaube ich, nach außen auf Werner oder Leibold gespielt. Und dann war er aber auch 10 Sekunden später wieder auf Höhe der Mittellinie und hat die Abwehr strukturiert. Fast schon so ein klassischer letzter Mann gegeben. Und also der ist wirklich für sein Alter ist der sehr stark.
Ja, also wie du schon gesagt hast, Felix, wir haben im Off schon philosophiert drüber. Ich finde, das ist derzeit der einzige Spieler, der wirklich extrem heraussticht in der Mannschaft. Liegt vielleicht auch daran, weil er sehr jung ist und ja, aus der eigenen Jugend kommt. Vielleicht schaut man da etwas genauer hin. Aber ich finde, die Physis von ihm, die Präsenz am Platz, diese Coolness und Cleverness, wenn er am Ball ist, auch wenn Druck auf ihn ausübt, wenn die Stürmer auf ihn kommen oder wenn er im Zweikampf ist. Ich kann mich erinnern, das, was du gesagt hast, Simon, diese eine Staffette, da den Zweikampf reingeht, da 2-3 Spieler ausspielt und dann noch so einen Superpass spielt. Das ist schon derzeit, also alle erste Sahne, was man da von ihm sieht. Und ja, wir können jetzt nur hoffen, dass er eine Bodenhaftung hat, dass nicht irgendwie da ein Verein, den, so wie es bei im Flachen und er dann, ja, wie gesagt, Bodenhaftung verliert und dann leider dieses schöne Talent, das wir jetzt hier haben, das dann Kölner noch schön formen kann, relativ schnell verlieren und ja, das vielleicht nicht der richtige Weg für ihn ist.
Wir dürfen gespannt sein. Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass er uns zumindest noch ein Weilchen erhalten bleibt und sei es nur bis zum nächsten Sommer. Und bis dahin ist ja aber noch eine Menge Zeit. Wir möchten natürlich jetzt erstmal dann gleich hier bei Total Beklubbt vorausschauen auf den kommenden Samstag. Da spielt dann der 1. FC Nürnberg beim MSV Duisburg. Duisburg aktuell 2 Plätze vor Nürnberg in der Tabelle, Platz 8, nachdem sie am vergangenen Wochenende Bielefeld furios mit 4-0 aus der Halle gefegt haben. Nicht aus der Halle, sondern vom Rasen. So ist es richtig. Ja, darüber müssen wir sprechen und dann werden wir uns natürlich auch nochmal darüber unterhalten, wie wir die Mannschaft aufstellen würden. Es gab ja die ein oder andere verletzungsbedingte Umstellung vor dem St. Pauli-Spiel oder Personalien, die überhaupt nicht zur Diskussion standen. Und darüber hinaus haben sich dann eben auch der ein oder andere Spieler jetzt für längere Zeit noch verabschieden müssen. Das alles hier gleich bei Total Beklubbt. Vorher noch ein kleiner Programmhinweis: ab dem 15.09., also ab Freitag 12 Uhr, überträgt meinsportradio.de mit Andreas Thies und Philipp Schubert den Davis Cup Portugal gegen Deutschland. Deutschland spielt um den Verbleib in der Weltgruppe. Das dann ab Freitag, Samstag und Sonntag hier live auf meinsportradio.de. Also einschalten, Tennis, die Daumen drücken und wir machen gleich weiter mit dem 1. FC Nürnberg und reden darüber, warum man am Samstag vielleicht gar nicht so sehr die Daumen drücken muss.
2 Teams, 3 Tage, eine Tradition. Der Davis Cup auf meinsportradio.de. Andreas Thies und Philipp Joubert hängen am Ball.
Was für ein wichtiger Aufschlag.
Und kommentieren live aus Lissabon, wenn sich Deutschland gegen Portugal stellt. Mach mit, poste deine Meinung unter dem Hashtag MSRDC und werde Teil des Davis Cup. 15. bis 17. September, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr und Samstag ab 15.30 Uhr. Vom ersten bis zum letzten Ballwechsel live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Zum Abschluss der heutigen Total Beklubbt-Sendung möchten wir uns natürlich noch über den anstehenden Gegner unterhalten. Der MSV Duisburg empfängt am Samstag den 1. FC Nürnberg und der MSV Duisburg, der hat am vergangenen Wochenende ein Ausrufezeichen gesetzt, hat die bis dato ja wirklich gut in die Saison gestartete Arminia aus Bielefeld ja mal ganz locker flockig da 4-0 abgefiedelt mit einer wohl sehr ja konsequenten Chancennutzung. Das haben wir ja jetzt bei St. Pauli schon erlebt, aber eben auch davon profitiert, dass eben ja die Bielefelder nicht gut verteidigt haben, sich da ja als unterstützende Kraft letzten Endes gegen den MSV Duisburg profilieren wollten. Und wir möchten natürlich vor allen Dingen unser Augenmerk jetzt auf den ersten FC Nürnberg richten und darauf, wie sich die Personalsituation womöglich gut managen lässt, Simon. Kammerbauer ist nach Blinddarm-OP wahrscheinlich noch nicht wieder bereit oder steht noch nicht wieder zur Verfügung. Mit Srelak fehlt eine weitere Option im Sturm. Bei Möwald weiß man nicht so genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist die Konsequenz daraus, dass Kölner am Ende doch wieder 3-4-3 spielen lässt, einfach weil das die Personaldecke dieses System am besten verkraftet?
Nicht nur deshalb, sondern ich glaube, dass Kölner sehr viel positive Eindrücke aus dem St. Pauli-Spiel mitnehmen kann vom 3-4-3. Deswegen würde die Jungs das wahrscheinlich auch wieder so spielen lassen. Ich denke mal, in der Abwehr wird sich nichts ändern. Im Mittelfeld, falls Möwald ausfällt, wird da, denke ich, dann Hufnagel beginnen. Und im Sturm, denke ich mal, wird er was ändern. Vielleicht fängt Teuchert an oder es fängt Ishak direkt an. Also für Sully würde ich jetzt mal sagen. Wobei Sully jetzt so schlecht nicht war, aber ich finde, er ist auf der offensiven Außenbahn besser aufgehoben.
Rainer, wie siehst du die Geschichte? Würdest du dir eine Rückkehr zum 4-1-4-1 aus den ersten Spielen wünschen, nachdem jetzt vielleicht dann eben doch zu wenig offensiver Druck entwickelt werden konnte im 3-4-3, wenngleich man da defensiv sehr, sehr, sehr sicher stand? Jetzt hat mich Simon hier schon angesteckt.
Ja gut, ich weiß jetzt nicht, die Duisburger kommen natürlich jetzt mit einer Riesen-Euphorie, oder wir dürfen nach Duisburg fahren und die spielen jetzt zu Hause mit einer Riesen-Euphorie auf, werden sehr befreit aufspielen. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen, ob das Ergebnis jetzt wirklich den Spielverlauf und den wirklich so entspricht. Ist natürlich schon das Bauchgrummeln, das ich da habe, ob man mit dieser Dreierkette, auch wenn sie noch so stabil für uns erscheint, ob das wirklich gegen Duisburg so Bestand hat, ob man da nicht offenem Visier, sondern dass man da einfach wirklich Tür und Toren offen hält und die uns da auskontern und ja uns auch mit 4 Toren nach Hause schicken. Sehr schwer, sehr schwer. Gut, die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt mit einem 4-1-4-1 anfange, wie sieht dann die Innenverteidigung aus? Spielen die dann die Verteidigungslinie? Wie schaut die dann aus? Ist die dann doch wieder offensiv und geht nach vorne? Ich möchte zurzeit nicht in der Haut des Trainers stecken. Der hat bestimmt das eine oder dieses Konzept mit 4-1-4-1 oder 3-4-3 im Kopf. Er muss sich auf jeden Fall personell mit Sully was überlegen, denn wenn er den nochmal vorne als zentralen Stürmer auflaufen lässt, ich weiß nicht, ob er sich da einen großen Gefallen damit tut. Ich kann es mir kaum vorstellen. Also sehr schwer, sehr schwer. Also, ich bin froh, dass ich nicht der Trainer bin und nur von außen zuschauen kann und reinschimpfen kann und mir meine schlauen Gedanken dazu machen kann.
Rainer möchte nicht Trainer sein, Simon, aber wir spielen jetzt trotzdem mal so ein bisschen Sofa-Coach. Mal angenommen, es wird ein 4-1-4-1, dann muss ja irgendjemand zwangsläufig weichen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Löwen, Everton, Markreiter und Petrak alle 4 dann noch ihren Platz in der ersten Elf finden. Wen würdest du rauskegeln und wen würdest du wohin stellen?
Ich würde wahrscheinlich Petrak von den genannten rauskegeln. Ich würde Everton und Markreiter in die Innenverteidigung stecken und Löwen ins defensive Mittelfeld einfach zum Ball verteilen. Und da würde dann eben Petrak rausfallen, dann im Mittelfeld die Außenbahn mit Werner und Sully besetzen. Und in der Mitte Möwald Behrens, sofern Möwald fit ist, wenn nicht eben Hufnagel. Und vorne im Sturm dann Ishak oder Teuchert, also da ist mir egal, wer von den beiden da nicht trifft.
Ja, der ist wirklich gut, Simon, der ist wirklich lustig.
Rainer, würdest du Simons Aufstellung ebenfalls wählen oder würdest du sagen, nee, puh, Möwald, sag ich schon, Entschuldigung, Löwen, würde ich ungern aus der Innenverteidigung rausziehen?
Ja, wenn wir jetzt auf 4-1-4-1 umstellen, wie wir jetzt so philosophiert haben, würde ich sagen, müssen wir Löwen fast aus der Innenverteidigung rausnehmen. Da muss man, weil da wäre dann wirklich dieses Experiment mit Everton und Markreiter in der Innenverteidigung vielleicht mal, ja, das wert. Löwen wird dann auf jeden Fall in die Defensive reinstecken. Ich denke, er kann da gut abräumen und auch gut die Bälle verteilen. Ja, und dann, wenn ich so dieses System umstelle, dann ist natürlich ganz klar, dass ein Edgar Salih raus muss und ein Teuchert vorne als Stürmer rein muss, weil ich dann wahrscheinlich mehr auf eine schnelle Spitze setze. Wichtig ist natürlich, dass ein Möwald fit ist, dass er mitspielt, weil den brauchen wir für dieses System. Ich weiß nicht, ob ein Hufnagel ihn da so gut ersetzen kann. Ja, und ansonsten würde ich eigentlich nicht viel ändern an der Mannschaft.
Wo spielt André Petrak in dem System bei dir?
Ja, der sitzt natürlich bei mir auf der Reservebank.
Und wer spielt stattdessen?
Jetzt hast du mich wirklich am falschen Fuß erwischt. Jetzt muss ich da einen reinbringen. Ich würde die Kröte schlucken und würde dann sagen, das ist noch zu früh, ihn hier zu bringen. Mit der Kröte schlucken meine ich wirklich, okay, dann muss man einen Edgar Salih doch auf die Außenbahn setzen. Er hat ja im ersten Spiel da auch positiv aufgefallen und ich habe auch gedacht, er hat jetzt das Ruder in der Vorbereitung rumgerissen und kommt jetzt in das System rein und bringt jetzt auch das eine oder andere Mal hat er wirklich tolle Ballsicherheit dabei und auch eine, manchmal auch Lichtblicke und kann wirklich tolle Flanken schlagen. Ja, man muss es dann ja wirklich so sagen und die Kröte schlucken und einen Edgar Salih in diesem System wieder aufstellen.
Also ich bin tatsächlich nicht so abgeneigt, diese 4-1-4-1 Aufstellung, wie sie Simon prognostiziert hat, auf den Platz zu schicken. Wäre ich denn Trainer des ersten FC Nürnberg, ich würde dann Ishak für spielen lassen, in der Sturmspitze nicht Teuchert. Aber ich glaube, was sehr, sehr interessant wäre und was auf jeden Fall ein Mittel wäre, dass eben Löwen sich zwischen beide Innenverteidiger fallen lässt und von dort heraus das Spiel gestalten kann. Das ist was, das haben wir in der bisherigen Saison so in der Art noch nicht gesehen oder sehen müssen, weil Kammerbauer dafür auch einfach nicht der Spieltyp ist. Insofern wäre das, glaube ich, durchaus eine interessante Option. Wir dürfen gespannt sein. Michael Köllner wird uns dann am Samstag mit der Taktiktafel hoffentlich überraschen und eines Besseren belehren und vor allen Dingen den Gegner überraschen und eines Besseren belehren, wie man das Ganze denn angehen sollte. Wir dürfen gespannt sein, wie es dann letzten Endes werden wird. Wir wollen natürlich jetzt aber auch noch zu unserer allseits beliebten Rubrik kommen, nämlich Tippen. Allseits beliebt. Simon, wie geht das Spiel zwischen Duisburg und Nürnberg aus?
Soll ich dir einen Tipp klauen?
Ja, von mir aus klau mal 2-1.
Nee, ich glaube, es wird ein knappes 1-0 für den Club. Es wird so eins, das Tor fällt sehr früh. Also, ich tippe auf die ersten 20 Minuten. Und dann geht nichts rein und kurz vor Ende wird es nochmal richtig knapp, weil dann Duisburg mit Mann und Maus stürmt und uns Aluminium und Thorsten Kirschbaum im Spiel halten.
Ja, Simon ist um den Blutdruck aller Clubfans besorgt und fürchtet, wir haben alle zu niedrigen, deswegen jagt er ihn nochmal nach oben. Rainer, was denkst du, was wird es für eine Partie, die wir da zwischen Duisburg und dem ersten FC Nürnberg erleben?
Oh Gott, also ich muss da eigentlich ein Kontrastprogramm dazu setzen zu Simons Prognose, weil das hält ja nervlich keiner durch. Ich denke mal, wir unken jetzt hier alle rum und sehen alles negativ. Es wird wahrscheinlich, was ich hoffe und was ich mir auch vorstellen kann, eine souveräne Leistung. Wir gewinnen 2-0. Wir gehen relativ bald mit 1-0 in Führung, weil ich denke, das ist das System und auch die Spielphilosophie von Michael Kölner. Das heißt, wir werden innerhalb der ersten 20 Minuten, wie Simon schon gesagt hat, mit 1-0 in Führung gehen. Und Duisburg wird zwar einiges versuchen, aber kaum eine Chance haben, durchzukommen. Wir fangen die Bälle gut ab. Das Mittelfeld beherrscht die Oberhand. Unser Pressing, das wir jetzt schon gegen St. Pauli so perfektioniert vorgetragen haben, hält weiterhin stand. Und es kommt dann zu einem wunderschönen Konter, in dem Cedric Teuchert, obwohl wir es so geschimpft haben, dass er ständig egoistisch ist, aufgrund seines Egoismus ein super Traumtor schießt. Es geht 2-0, steht zur 60. Minute und wir spielen die letzten 30 Minuten souverän runter. Kurzum, eine langweilige Partie mit einem glücklichen Ende für den FCN.
Ja, nehme ich mit Kusshand, Rainer. Langweilige Partie klingt natürlich gut. Ich muss jetzt, glaube ich, mittlerweile 2-1 tippen, sonst behauptet irgendjemand mal noch, ich wäre nicht standhaft und nachdem ich immer 2-1 tippe, mache ich das einfach weiterhin. Wie das zustande kommt, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Meine Pumpe macht eigentlich ihren Job ganz gut, deswegen kann ich auch nervenraubende und für das Herz belastende Spiele noch gut verkraften. Solange der erste FC Nürnberg am Ende gewinnt, ist mir das relativ egal. Wir sind gespannt, ob sich so entwickeln wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Rainer und bei Simon, dass sie mit mir über die unglückliche und unschöne Niederlage gegen den FC St. Pauli gesprochen haben. Und dann sind wir nächsten Dienstag wieder für euch da, nachdem der erste FC Nürnberg hoffentlich das Ruder nach 2 Niederlagen in Folge, nach 3 sieglosen Spielen in Folge wieder herumgerissen hat, damit der gute Saisonstart nicht im Sand verläuft. Nächste Woche dann englische Woche, da hört ihr uns dann sogar 2-mal. Wie gesagt, nächsten Dienstag Ausgabe Nummer 1, nächsten Freitag dann Ausgabe Nummer 2. Bis dahin, macht's gut. Das war total bekloppt auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.